»Haben Sie das Geld bei sich?« fragte der Mann, der ihr an dem kleinen 50er-Jahre-Tisch gegenüber saß. »Zeigen Sie mir erst die Karte mit der Aztekenruine.« Celestine versuchte ihrer Stimme einen festen Klang zu geben, wollte aber dennoch nicht zu theatralisch wirken. Sie war keine Lara Croft in einem virtuellen Abenteuerspiel, sondern nur eine Archäologin, die die meisten ihrer Thesen aus alten Schriften abgeleitet hatte. Feldforschung war ihr völlig fremd, doch heute hatte sie keine andere Wahl. Fernandez, der angeblich Informationen über eine Aztekenfestung mitten im Purépecha-Gebiet hier im mexikanischen Hochland besaß, holte aus der Innentasche seiner abgenutzten Lederweste ein mehrfach gefaltetes Stück Papier heraus. Offensichtlich eine Kopie, doch wenn die Lage der Überreste darin verzeichnet sein sollten, war es ihr egal, wenn sie nicht das Original bekommen würde. Vermutlich plante Fernandez, noch mehr arglose Touristen auszunehmen. Während Celestine darauf wartete, dass der vor ihr sitzende Mann die Karte ausbreiten würde, wurde ihr plötzlich bewusst, wie sie die ganze Zeit über Spanisch gesprochen hatte. Spanisch? Sie konnte doch kein Wort Spanisch. Nichtsdestotrotz hatte sie diese Stimme, die fast wie ihre eigene klang, selbst gehört und auch alles verstanden, was der fremde Mann vor ihr geäußert hatte. Zusätzlich hatte sie das unbestimmte Gefühl, ihr Name sei nun Annelie. Ein Traum? Das konnte nur ein Traum sein. Aber wenn man sich bewusst war, man träumte, konnte man dann nicht auch die Handlung beeinflussen? Celestine jedenfalls konnte es zu ihrem Leidwesen nicht, denn sonst hätte sie sich in eine freundlichere Umgebung geträumt. Die Lobby des drittklassigen Hotels, in dem sie gerade saß, hatte schon bessere Zeiten gesehen. Der verblasste, lilafarbene Vorhang vor dem Fenster passte so gar nicht zu den dunkelgrün gestrichenen Wänden. Außerdem verströmte der Mann vor ihr einen unangenehmen Geruch nach altem Schweiß, Rauch und Knoblauch. Wäre es ihr Traum, würde sie aufstehen und sich ein nettes Plätzchen draußen im Schatten unter dem verzweigten Baum suchen, den sie durch die offene Eingangstür erkennen konnte. Sie würde sich von einem Kellner ein Mixgetränk mit Schirmchen bringen lassen und der Mariachi-Band lauschen, deren einschmeichelnde Gitarrenklänge aus der Ferne leise zu ihr wehten. Stattdessen beugte sich die Frau, aus deren Augen sie diese Szene zu beobachten schien, über die offensichtlich handgezeichnete Karte. Sie schien ziemlich ungenau zu sein, aber Celestine konnte den inneren Zwang der Archäologin spüren, diese Karte unbedingt besitzen zu wollen. »Die ist ziemlich ungenau. Sie sagten doch, damit würde ich die versteckte Ruine mit Sicherheit finden.« Der gespielt vorwurfsvolle Ton sollte über Annelies Begeisterung hinwegtäuschen, endlich ihrem Ziel näher gekommen zu sein. »Aber was soll's, ich nehme sie trotzdem«, fügte sie sicherheitshalber schnell hinzu, ohne ihrem Gegenüber eine Chance zu einer Antwort zu lassen. Annelie wurde immer begieriger darauf, die Karte an sich nehmen zu können. Sie schob Fernandez mit vorgeschobener Gleichgültigkeit einen ganzen Stapel fremdländischer Geldscheine zu. Bevor der Mann auf den Gedanken kommen könnte, mehr Pesos aus ihr herauszupressen, griff sie hastig nach der Karte, stand auf und flüchtete fast aus der dunklen Lobby. Celestine, die noch immer in der Archäologin festsaß, konnte sogar ihre Gedanken hören und ihre Erleichterung spüren. Es war so, als ob sie für diesen Traum nicht sie selbst wäre, sondern in das Leben einer anderen geschlüpft sei. So langsam begann es Celestine jedoch Spaß zu machen. Endlich einmal passierte etwas Aufregendes in ihrem Leben, wenn auch nur in einem Traum. Etwas, was nichts mit Mitgliederanträgen und dem langweiligen Papierkram zu tun hatte, mit dem sie sich in ihrem Job bei der Umweltschutzorganisation GENO ständig auseinandersetzen musste. »Hallo, Professor Mentes, hier ist Dr. Annelie Montgomery. Ich rufe Sie aus Pátzcuaro in Mexiko an«, begrüßte Annelie ihren verdutzten Mentor über das altmodische schwarze Telefon, das im Hotel entfernt lag. »Stellen Sie sich vor, ich habe tatsächlich eine Karte von der Aztekenfestung mitten im Purépecha-Gebiet erwerben können.« »Nein, nein, ich denke schon, dass sie echt ist. Mein Informant glaubte wohl, ich suche einen Schatz. Aber Sie wissen ja, ich bin nur auf der Suche nach dem Beweis, dass die Azteken hier eine weibliche Priesterin stationiert hatten. Wäre das nicht eine Sensation?« »Ja, klar, ich bin vorsichtig.« »Nein, das will ich selbst tun. Ich habe schon eine Gruppe arbeitswilliger Einheimischer gefunden, die mich dorthin begleiten werden.« 3 Tage. Nein, nicht länger. Ich denke, ich brauche 1 Tag für den Aufstieg, mehr nicht. Ich melde mich, sobald ich wieder da bin. Wünschen Sie mir Glück.« »Danke. Bis in 3 Tagen dann.« Annelie legte den Hörer wieder auf, bezahlte das Auslandsgespräch mit der Uni in England am Postschalter und eilte durch die für Touristen sanierten Straßen der Bergstadt weiter zu ihrem Ziel. Welches dies war, konnte Celestine nicht erkennen, denn bewusst dachte Annelie im Moment nur über mystische Symbole, aztekische Riten und Ähnliches nach. So hatte Celestine Zeit, sich die Häuser genauer zu betrachten, an denen Annelie vorbeihastete. Sie waren fast alle weiß gestrichen und hatten am Boden bis in etwa 1 Meter Höhe eine rote Bordüre. »Levantate, es geht los! Macht euch fertig! Wir werden in einer halben Stunde in die Berge ziehen!« Annelie zog bei ihrem Redeschwall in fließendem Spanisch einen mexikanischen Arbeiter ungeduldig am Hemdsärmel hoch, der sich im Schatten eines alten Pickups ausgeruht hatte. Ihre für Südamerika so untypische Hektik ließ auch die anderen Arbeiter auf der Ladefläche des schrottreifen Gefährts aufmerken. Sie waren allesamt in ausgefranste weite Hosen gekleidet, die ihre dünnen, fast ausgetrockneten Körper umgaben. Einige hatten indianische Züge. Alle waren Männer. Celestine bemerkte nun, dass sie sich inzwischen auf einem Marktplatz mit mehreren in den strahlend blauen Himmel ragenden Bäumen befand, dessen Blätter und Äste erst in luftiger Höhe begannen. Auf steingepflasterten Platz befanden sich in den Arkaden der zweistöckigen Gebäude eine Vielzahl an Kunsthandwerks- und Souvenirläden. Über jeder Nische hatte man den Namen des jeweiligen Ladens an die weißen Wände gepinselt, wobei der erste Buchstabe immer rot und die restlichen schwarz waren. Während Celestine sich gerne noch weiter den Platz mit seinen Häusern im Kolonialstil angesehen hätte, war Annelie schon weiter zu ihrem Hotel gelaufen. Das Schild über dem Eingang lautete »Mission San Manuel«. Sie betrat den hoteleigenen Patio durch ein mit Schnitzereien verziertes Portal. Im Zentrum des offenen Platzes plätscherte ein Brunnen leise vor sich hin. Die Archäologin hastete derweil 2 Etagen einer außenliegenden Steintreppe hinauf und wandte sich schnellen Fußes in Richtung des gegenüberliegenden Gebäudeteils, den man durch die umlaufenden Torbögen betrachten konnte. Das Hotel wirkte wie eine gemalte Postkarte. Überall waren tönerne Pflanzgefäße mit großen Aloe-Vera-Gewächsen verteilt, die die friedliche Atmosphäre des ehemaligen Klosters zu bewahren schienen. Nachdem Annelie wahllos verschiedene Kleidungsstücke, ein Notebook und einige Akkus und ein Ladegerät sowie eine Kamera in ihren Rucksack gestopft hatte, ließ sie die schwere hölzerne Zimmertür mit einem satten Geräusch ins Schloss fallen und war bereits wieder auf dem Weg zu ihrer Expeditionsgruppe. Warum musste es diese Frau immer nur so eilig haben? Celestine hätte gerne wenigstens einen kurzen Blick in die kleinen Gassen geworfen, an denen Annelie achtlos vorbeilief. Schon tauchte wieder das Emaille-Schild mit dem Namen Plaza Don Vasco de Quiroga vor ihr auf. Die Szene auf dem Marktplatz hatte sich in der kurzen Zeit, die Annelie zum Packen gebraucht hatte, kaum verändert. Ein wenig erinnerten die herumstehenden, schwatzenden Männer und die Frauen mit ihren schwarzen, langen Haaren, die hinter den offenen Verkaufstresen standen, an ein Gemälde von Diego Rivera. Nur trugen seine Frauen bunte Trachten, während hier die Jeans das bevorzugte Kleidungsstück zu sein schienen. »Por favor, señores, al camión«, forderte Annelie ihre Arbeiter auf, die sich von ihren am Pickup stehenden Frauen verabschiedeten und es sich auf der Ladefläche mit ihren Körben bequem zu machen begannen. Annelie stieg vorne neben dem Fahrer ein. Zuerst ging es auf der Schnellstraße nach Quiroga zügig voran. Doch dann bog der Fahrer auf Annelies Anweisung hin in einen unbefestigten Weg ein, der sich steil die Berghänge hochwand. Die Sonne brannte heiß auf das Blechdach und die Temperaturen im Inneren stiegen zu Werten an, die einen Hochofen alle Ehre gemacht hätten. Der Schweiß rann Annelie in Strömen am Rücken herunter und sie wünschte sich, den Platz mit den Arbeitern auf der Ladefläche tauschen zu können. Doch ihre 2 Wochen Aufenthalt in Mexiko hatten sie bereits gelehrt, von Männern und Frauen waren bestimmte Anstandsregeln einzuhalten. So wusste sie auch, sie könnte noch nicht einmal ihre Bluse gegen das bauchfreie Top einwechseln, ohne den Unmut ihres Fahrers heraufzubeschwören. Nach einigen Stunden, in denen sie unentwegt durchgerüttelt wurde, machte sich bei Annelie ein dringendes Bedürfnis bemerkbar. So war sie froh, als der Fahrer mit den Worten «Esto es el final de esta calle» stoppte. Nach einer kleinen Ruhepause, in der Annelie sich unter den neugierigen Augen ihrer Arbeiter hinter einem entfernten Busch zurückzog und dem Verteilen des gesamten Gepäcks auf alle Männer, marschierten sie zu Fuß weiter. Die Sonne hatte ihren Zenit schon vor ein paar Stunden überschritten. Lange Schatten zogen an den Hängen der Berge auf. Das Zwielicht ließ die Vegetation zu skurrilen Figuren mutieren, während die Gruppe einem Trampelpfad folgte, der sich stetig bergauf schlängelte. Das Atmen fiel Annelie immer schwerer. Schließlich befanden sie sich bereits in über 2500 Meter Höhe und noch immer nahm der Weg kein Ende. »Hier entlang!« Annelie hatte einen schmalen Durchlass entdeckt, durch den sie sich waagerecht am Berghang entlanghangeln konnten. Der Vorsprung am Felsen war allerdings so schmal, dass die Arbeiter nur noch hintereinander klettern konnten. Nach dem Getuschel zu urteilen, waren sie davon nicht gerade begeistert. Die Stimmung, die anfangs einem fröhlichen Sonntagsausflug geglichen hatte, begann umzuschlagen. Annelie hatte dies schon vor einer halben Stunde bemerkt und bemühte sich nun verzweifelt, den Platz, den die ungenaue Karte von Fernandes zeigte, zu finden. »Mirai!« hörte sie plötzlich einen Mitarbeiter aus den hinteren Reihen rufen. Dem ausgestreckten Finger folgend entdeckte sie eine Lichtung auf einem kleinen Hochplateau. »Geschafft!« Auch die Beobachterin Celestine war froh, als die Gruppe den Ort der Ruine gefunden hatte. Es waren zwar nicht ihre Beine, die den ganzen langen Weg gewandert waren, aber sie fühlte durch Annelie die Erschöpfung, als wäre sie selbst gelaufen. Annelie befahl, das Lager aufzuschlagen. Während die Mexikaner sich um das Essen kümmerten und das Zelt für ihre Expeditionsleiterin aufschlugen, schnappte Annelie sich ihre Kamera, um die Ruinen näher zu begutachten. Dabei schwirrten ihre Gedanken um die erhoffte Sensation. In dieser Gegend lebten einst die Tarasken oder Purepecha, wie sie sich selbst nannten, die sich nie hatten erobern lassen. Jedoch hatte Annelie Hinweise auf eine Festung der Azteken gefunden, die versucht hatten, von einem sicheren Standort aus den Kampf zu gewinnen. Dazu war es aber nie gekommen, doch in der Zeit ihres Aufenthaltes im Purepecha-Gebiet brachten die fremden Möchtegern-Invasoren ihre Glaubenswelt mit. Dazu gehörten auch die Menschenopferungen an den Altären, um den Gott zur Mitarbeit zu bewegen, der für den Lauf der Sonne und der Erde zuständig war. Entgegen der üblichen Praxis, nur männliche Priester zu beschäftigen, gehörte damals eine Priesterin zu ihrem Gefolge, um ihren Feinden vor Augen zu führen, dass selbst ihre Frauen furchterregend und gefährlich waren. Zumindest war es das, wofür Annelie hoffte, hier Beweise zu finden. Da in Mexiko Avocado-Plantagen aber einträglicher waren als archäologische Schätze, wurden viele Ruinen in Privatbesitz nicht zu Grabungen freigegeben. So auch die Ruine nicht, die jetzt vor ihr lag. Plünderer hatten sie dennoch schon mehrfach durchsucht, wie die herausgebrochenen Steine der Mauerreste bewiesen. Auch fanden sich leere, verrostete Dosen und zerknüllte Zigarettenschachteln in den umliegenden Sträuchern. Für Schatzsucher sicher enttäuschend, doch für Annelie war dieser Ort das Ziel ihrer Suche. Hinter einer Buschgruppe versteckt, fand sie schnell den Opferaltar, der früher einmal mit Obsidiansteinen verziert gewesen war. Diese waren längst herausgebrochen worden, doch das für sie Wichtigste an diesem Stein war noch vorhanden, die eingeritzten Symbole an den Seiten des Altars. Celestine fühlte die Erregung in Annelie deutlich ansteigen. Bereits ein erster Blick auf die für die stille Beobachterin in Annelies Bewusstsein völlig wirren Zeichen hatten der Archäologin gezeigt, dass sie Recht behalten würde. Hier hatte ein weibliches Mitglied der Priesterschaft praktiziert, vermutlich die einzige Priesterin der Azteken überhaupt. Eine Sensation! Innerlich jubelte sie. Der Bericht über ihre Entdeckung würde sie in der Fachwelt aus der Bedeutungslosigkeit herausheben und den Kollegen eine Lehre sein, die sie die ganze Zeit belächelt und nicht für voll genommen hatten. Aufgeregt kroch sie auf Knien um den Altarstein herum, um ihn aus allen Blickrichtungen fotografieren zu können. Langsam brach die Nacht über sie herein. Annelie wollte gerade für heute Schluss machen, als sie ein Rascheln direkt hinter ihrem Rücken wahrnahm. Sie wagte kaum noch zu atmen. In einem Reiseführer über Mexiko hatte sie gelesen, dass es hier 322 Schlangenarten gab, wovon aber nur etwa 20% giftig wären. Hoffentlich waren die giftigen Schlangen nicht gerade in diesen Berghängen unterwegs. Vorsichtig begann sie aufzustehen. Da passierte es, ein stechender Schmerz in der linken Wade. Erschrocken schrie sie auf. In diesem Moment hörte Celestine ein Handy in weiter Ferne klingeln, während die kargen Büsche und die Ruinenreste sich langsam vor ihren Augen aufzulösen begannen. »Was war das denn?«, Wurde sie ohnmächtig? Die Klingelmelodie wurde immer penetranter. Celestine hatte Mühe, ihre Augen wieder zu öffnen. Ihr Bewusstsein kämpfte sich langsam an die Oberfläche der Realität. Das Erste, was sie erblickte, waren die Stuckrosetten an der Zimmerdecke, die ihr unmissverständlich klar machten, dass sie nicht auf einem grasbewachsenen mexikanischen Berghang lag, sondern zu Hause in ihrem Bett, während ihr Handy immer noch vibrierend und klingelnd über die Platte ihres Nachttisches rutschte. Sie war wieder zurück in ihrem eigenen Körper, wach und ohne fremde Gedanken in ihrem Gehirn. Dafür aber mit viel Ärger am Hals, wie der kurze Blick auf die Anrufliste ihres Displays zeigte. Ihr Vorgesetzter hatte versucht, sie zu erreichen, und dies sicherlich nicht, um ihr einen guten Morgen zu wünschen, nachdem sie nun schon zum wiederholten Male verschlafen hatte.